Demokratie, Demokratie, Demokratie. Ich persönlich finde ja, wir können fast gar nicht genug darüber sprechen. Hier im Podcast haben wir ja den Fokus gerade deutlich geweitet und vergangene Woche mal über Asien und konkret Südkorea gesprochen, weil sich dort die Zivilgesellschaft erfolgreich gegen autoritäre Gesetze gewehrt hat. In dieser Folge geht es nun um ein Land, das in Europa immer wieder als Prototyp für den Rückfall von Demokratie und Menschenrechten gesehen wird. Ungarn. Ausgerechnet das Land, das die friedliche Revolution vor 36 Jahren mit seiner Offenheit mit ermöglicht hat, steht unter Viktor Orbán für den Rückbau von demokratischen Prinzipien. Die Regierung Orbán hat in diesem Frühjahr beispielsweise extra die Verfassung geändert, um den CSD in Budapest zu verbieten. Budapest Pride wird aber trotzdem stattfinden oder besser soll trotzdem stattfinden. Und genau das schauen wir uns in dieser Folge an. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der CSD in Budapest soll genau einen Tag nach Veröffentlichung dieser Folge hier als Freiheitsfest und nicht als Demonstration stattfinden. Auch in Deutschland kämpft dafür eine Initiative mit prominenter Unterstützung und mittlerweile gibt es ein breites Bündnis gegen die ungarische Verfassungsänderung, die den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware sowie Geldstrafen für die Organisatoren von Pride Parades von bis zu 500 Euro vorsieht. Thomas Hermanns ist Komiker, Fernsehmoderator, Drehbuchautor, Regisseur und Gründer des Quatsch Comedy Clubs. Und zusammen mit Bettina Böttinger, Caroline Emke und Georg Uecker hat er nach den Drohungen der Orbán-Regierung das Aktionsbündnis Europe is Watching initiiert. In einem offenen Brief rufen sie zu Solidarität mit queeren Menschen in Ungarn auf und fordern die EU-Führung in Brüssel und die deutsche Regierung auf, diese Demonstration zu unterstützen und vor allem Demonstrierende zu schützen. Sprechen wir doch mit Thomas Hermanns persönlich. Herzlich willkommen im Brand 1 Podcast.
Ja, hallo, guten Tag.
Jetzt gerade im Moment unseres Gesprächs, in der Woche vor der Veranstaltung, da gehen die Organisatorinnen und Organisatoren ja weiter davon aus, dass es die bisher größte Pride Parade in Ungarn werden könnte und das trotz oder vielleicht sogar wegen dieser angedrohten Strafen, die ich gerade schon angesprochen habe. Die aktuelle Idee ist, den CSD als Freiheitsfest der Stadt Budapest auszutragen und eben nicht als Demonstration. Wie optimistisch sind Sie, dass die Veranstaltung am Wochenende wirklich stattfinden wird?
Naja, also sagen wir mal so, wir fahren da wirklich hin, ohne genau zu wissen, was passiert. Es wird was stattfinden, ich glaube, das ist klar. Gott sei Dank hat der Bürgermeister von Budapest, der ein grüner Politiker ist, diese Idee gehabt, dieses Friedensfreiheitsfest zu machen und dadurch die Legislative quasi zur Stadt Budapest zu holen und vom Staat wegzunehmen. Ob aber die Polizei, und das ist der entscheidende Faktor, sich dem fügt, ob sie das Ganze beschützt, ob sie das Ganze aufmischt, auflöst, das wissen wir alles noch nicht. Das wird so täglich, gibt es da so neue Irrungen und Wirrungen, weil das eine ist natürlich Orbán und die Staatsregierung und die geänderten Gesetze und das Verbot, es ist immer noch verboten. Und ich sage mal, ein bisschen locker der Trick, den der Bürgermeister jetzt angewendet hat, dass es einfach anmeldet wie ein Tulpenfest und es dazu zu sich holt. Da wird man eben sehen, wie weit der klappen wird. Ich glaube, die Aufmerksamkeit ist aber hoch. Und das war ja auch das Ziel unserer Initiative. Ich glaube, wir gucken jetzt wirklich alle sehr an diesem Wochenende auf die Stadt, was da passiert. Weil, und das war ja auch unser Ansatz, es ist nicht Istanbul, es ist, muss man ja leider auch inzwischen sagen, nicht Amerika. Es ist Europa, es ist alles auf EU-Boden. Und die Frage, ist die EU eine Wirtschafts- oder eine Wertegemeinschaft, wird immer wieder von Orbán natürlich an die Limits gebracht. Und ich sag mal, das ist jetzt so ein bisschen der EU-Showdown unterm Regenbogen. Wenn es ein Film wäre, wäre es lustig. Aber wir wissen wirklich nicht genau, was da auf uns zukommt.
Das heißt, die Tickets von Ihnen sind aber gebucht?
Wir sind gebucht. Wir fahren hin. Wir sind in engem Kontakt mit Europaabgeordneten von den Grünen besonders. Das ist so unser Block, wo wir auch mitlaufen werden. Die fahren auch hin. Ich glaube, die Präsenz gerade von Politikern bei sowas ist halt sehr, sehr wichtig, um auch den nötigen Schutz oder die nötige Aufmerksamkeit zu kriegen. Wir haben eine ähnliche Aktion gemacht 2006, 2007 in Warschau. Da war der CSD auch verboten und haben dann mit einer großen Aktion darauf hingewiesen, wir kommen da auch mit Politikern hin. Und das führte zum Beispiel dazu, dass der dann auch von der Polizei stark geschützt wurde. Das heißt, man sah auch die Gegendemonstranten, man sah die rechtsextremen Feinde, die wurden aber von uns weggehalten. Auch in Budapest ist jetzt eine Gegendemonstration angemeldet. Der Trick ist ja da, das ist ja auch das wenn es nicht traurig wäre, wäre es lustig, dass das ja alles über den Schutz der Kinder argumentiert wird. Also eine Drag Queen ist ja schon eine Bedrohung des Kindes an sich. So argumentiert wirklich die Polizei und auch Herr Orban. Das heißt, der Kinderschutz wird vorgeschoben, um das Ganze zu verhindern. Wenn wir jetzt da aber sind und loslaufen, wir wissen wirklich nicht, was dann in dem Moment entweder, wie gesagt, entweder wird die Polizei am Rande stehen oder sie wird vielleicht uns sogar auflösen oder wegschieben wollen. Wir werden die Kinder schützen. Also es ist alles sehr, sehr unklar.
Jetzt haben Sie gerade Warschau erwähnt, aber auch vorhin schon Istanbul, Donald Trump, die USA und so. Warum ist Ungarn aus Ihrer Sicht wirklich so besonders wichtig? Weil es in der Europäischen Union ist?
Ganz genau. Es ist also das populistische Buch ist immer dasselbe. Es geht bei den Rechten eigentlich immer bei der Diskriminierung los. Oben, ganz oben auf der Spitze mit den Transmenschen, dann kommen die queeren Menschen. Ich sage, dann kommen die Frauen dran und die Körper der Frauen. Das Ganze mit anderen Hautfarben und bestimmten Religionen wird noch potenziert. Deshalb ist immer so ein Lackmustest. Es geht jetzt, finde ich, für mich auch nicht nur um jetzt den CSD oder Pride oder die queeren Menschen. Es ist ja einfach eine Demonstration, die verboten wird. Also es geht um das Demonstrationsrecht. Und das ist wirklich dann in Europa was ganz anderes als in der Türkei oder wie gesagt leider auch in Amerika inzwischen. Also wenn man nicht mehr demonstrieren kann auf EU-Boden, gleichzeitig aber von Brüssel schön Geld überwiesen kriegt. Dagegen haben sich ja auch schon vor 2 Wochen 16 Staaten gewehrt, die sagen, wir müssen einfach die Sanktionen gegen Orban auch verstärken. Das geht ja bis zum Entzug des Stimmrechts. Deshalb muss ich Frau von der Leyen natürlich wirklich fragen, ist das das Europa, das ich haben will, wenn eine friedliche Demonstration vielleicht unfriedlich wird?
Es klingt ja aber gleichzeitig auch so, als ob da nun wirklich auch einige Europaabgeordnete mit hinfahren und es zumindest eine große Aufmerksamkeit gibt. Ich meine, wir sprechen auch im Podcast drüber hier, also...
Ja, also das hat auf jeden Fall geklappt, unsere Aktion. Wir haben ja auch eine wirklich sehr schöne Unterstützer-Unterstützerinnen-Liste zusammenbekommen, die wir als Privatleute angesprochen haben, wir vier. Wen können wir fragen, wen können wir bitten? Ich sage, das ist wahrscheinlich die einzige Unterstützerliste, wo Jorge González und Wolfgang Tillmann zusammen draufstehen. Da waren wir auch sehr stolz drüber. Die Aufmerksamkeit ist da. Leider ist der SPD-Parteitag gleichzeitig, sodass die SPD-Kollegen vom EU-Parlament nicht so zahlreich sein können. Aber es werden Politiker kommen. Es wird auch, ich glaube, wirklich aus dem Ausland. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Verhältnis von Ungarn und Europäern ist. Der CSD war ja einer der erfolgreichsten im Ostblock, 30.000 Leute letztes Jahr. Was sollen die machen, wenn da jetzt, sagen wir mal, nur 10.000 kommen, weil die vielleicht wirklich Leute Angst haben vor diesen Geldstrafen und von der Gesichtserkennungsüberwachung? Was machen die mit 10.000 Leuten, die da stehen und friedlich nach vorne marschieren? Also es ist wirklich ein bisschen so eine Western-Situation und jeder Schritt wird spannend werden.
Jetzt scheint es ja aber tatsächlich so zu sein, dass es auch auf europäischer Ebene durchaus eine große Unterstützung gibt. Sie haben die Grüne Partei angesprochen, aber es gibt ja auch viele Europaabgeordnete, die kommen wollen. Auch aus Österreich habe ich gelesen beispielsweise und so. Das heißt, es gibt schon auch eine große Unterstützung.
Na, ich glaube, da ist wirklich so ein Siedepunkt erreicht. Ich glaube, ich bin wirklich gespannt, wie viele Ungarn da sind, wie viele Europäer von außen dazukommen. Man muss natürlich noch wieder aufpassen, das passt natürlich dann auch in Orbans Propaganda, dass die Europäer ja die ungarischen Werte zersetzen. Aber man muss hingucken. Es ist einfach nicht außerhalb von EU. Da werden Gelder von uns überwiesen. Dieser Mann nervt die ganze Zeit. Und diese Frage, wie gesagt, sind wir mit dem einfach nur mit Wirtschaft und Rüstung verbunden oder geht es um unsere Grundrechte? Die wird sich klären an dem Wochenende. Das wird, glaube ich, ein wichtiger Moment werden.
Der Komiker und Moderator Thomas Hermanns hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und in dieser Episode sprechen wir noch intensiver über sein Engagement für den CSD in Budapest und wie aufwendig das alles ist. Herr Hermanns, ich habe in einem Post gelesen, dass Ihr Zuhause in den vergangenen Wochen tatsächlich so zum Aktivismusbüro geworden ist. Also von außen könnte man ja denken, so ein paar Leute anrufen, einen Brief schreiben, einen offenen Brief, das dauert nicht so lang, aber dauert offenbar ein bisschen länger, oder?
Ja, jeder, der das mal gemacht hat wahrscheinlich, der weiß, dass das ganz schön viel Arbeit ist. Wir haben ja wirklich eine tolle Liste zusammengekriegt von Unterstützer und Unterstützerinnen. Aber es war halt wirklich, sage ich mal, eine Privatinitiative von 4 Personen des öffentlichen Lebens, die sagen, okay, wen können wir erreichen? Und dann hat das natürlich wirklich viel Arbeit. Ich habe dann zusammen mit meinem Mann hier das alles, der hatte auch sehr viel gearbeitet und geklöppelt, damit das dann alles eine Form kriegt. Die Presseveröffentlichung muss sauber sein, jedes Komma muss sitzen, jeder Titel muss stimmen. Also es ist dann doch mehr, als man sich vielleicht beim Bier überlegt hat.
Jetzt haben Sie sich für diese Aktion eben nicht beim Bier mit Bettina Böttinger oder ich weiß nicht, vielleicht ist die Idee ja auch beim Bier entstanden. Caroline Emke und Georg Uecker sind da auch mit dabei und viele andere Prominente haben dann diesen offenen Brief, den es ja auch gibt, mit unterzeichnet. Inwiefern sind denn Prominente bei so einer Aktion dann wirklich hilfreich?
Ich glaube, dass die sehr hilfreich sind, weil, wie gesagt, das geht dann, die ganze Kommunikation, in der wir heute leben, geht natürlich auch über solche Faktoren. Und ich fand eben diese Mischung, die wir da auf dem Zettel haben, von E und U, gibt dann Eu, das wären wir wieder bei Europa, aber dass wirklich von Harpe und Barbara auch die Hetero-Allies dabei sind, bis zu Wolfgang Tillmanns und zu den Politikern. Also das ist wirklich eine Mischung, die man, glaube ich, nur kriegt, wenn die einem auch abnehmen, dass das Anliegen ernst ist und dass wir uns jetzt nicht jede Woche mit was melden, wir vier, und sagen, da sind wir wieder, sondern wir sind auch kein Verein oder kein Verband. Ich glaube, wenn wir dann Alarm schlagen, dass das auch ernst genommen wird, und ich glaube, für die Öffentlichkeit ist das sehr wichtig, das zu verstehen, dass das auch nicht nur jetzt ein queerer kleiner Block ist, der was will, sondern wirklich mit die beliebtesten Unterhaltungskünstler Deutschland, die sagen, ist das noch das Europa, was wir haben wollen.
Und Sie haben vorhin Warschau erwähnt. Würden Sie sagen, das ist jetzt ähnlich, so eine ähnliche, wichtige, besondere Situation, wo man jetzt eben aus Ihrer Sicht Flagge zeigen muss?
Na, das leider, das Schade ist, damals war man das Gefühl, 2006, 2007 hat man das Gefühl, das geht alles immer nach vorne mit den queeren Rechten. Also immer, man sagt, welches Land ist noch hinten dran? Man hat eigentlich gesagt, hier ist noch keine schwule Ehe möglich, da ist noch kein CSD möglich und das wird sich alles verbessern. Und dann hat man eigentlich pro Land sich gefreut, was dazugekommen ist, ein CSD ermöglicht hat oder dann im besten Fall die queere Ehe erlaubt hat und dann kommt Thailand dazu und dann ist man eigentlich immer auf dem Weg nach vorne. Jetzt hat sich das wirklich verändert, das Bild, dadurch, dass einige Länder in den Rückwärtsgang gegangen sind. Und auf einmal hat man das Gefühl, es geht alles nicht alles nur nach vorne, sondern man muss das, was man erreicht hat, auch verteidigen. Auf einmal ist Uruguay progressiver als die USA, was man sich nie hätte vorstellen können. Also gerade, ne, als schwuler Mann, dass in San Francisco irgendeine Regenbogenfahne oder in Key West abgenommen wird, war ja unvorstellbar. Und jetzt ist man in einer neuen Situation, ist ein neues Spielfeld. Und deshalb fühlt sich das jetzt auch nicht nur so an, wie wir unterstützen den Fortschritt in der Welt aus dem Westen raus oder aus Europa raus. Und jedes EU-Land geht mit nach vorne, je nachdem. Ne? Es dauert manchmal länger, aber es geht alles nach vorne. Jetzt muss man immer gucken, auch in Deutschland muss man ja gucken. Also wir gehen ja dieses Jahr dann auch vor der eigenen Tür kehren. Wir waren in Dresden, wir gehen aber nach Pirna. Da sind dann 43% AfD. Da ist die Demo auch kein Spaß. Also überall gibt es so kleine Brandherde, aber gleichzeitig sieht man halt auch, wer steht an der Seite, wer geht hin, wie ist das Netzwerk und was kann man machen. Das gibt natürlich dann auf der anderen Seite auch ein gutes Gefühl zu wissen, man ist da nicht alleine.
Aber Sie würden schon auch sagen, dass wir gerade eher, was so demokratische Rechte geht, natürlich auch gerade jetzt die Rechte von queeren Menschen, eher mit so einem Backlash zu kämpfen haben oder besser, es geht eher darum, Dinge zu bewahren?
Total. Also man, diesen Fortschritt, den wir quasi in den letzten 20, 30 Jahren gehabt haben, den muss man bewahren. Es ist einfach das populistische Playbook und ich sage immer, dass diese queeren und Transrechte sind wirklich der Lackmustest für Demokratie und Menschenrechte. Danach geht es weiter runter. Wie gesagt, die Frauen sind oft die Nächsten. Dann geht es um die Abtreibungsrechte und die Bestimmung über die Körper der Frauen. Ich sage immer, wenn alle queeren Menschen und alle Frauen auf der Welt zusammenarbeiten, dann sind wir auch schon ganz schön viele. Dann können wir auch wirklich viel erreichen. Wir sind immer so ein bisschen als Erste auch dran. Da sind immer dieselben Argumente, die kennen wir seit den deutschen 20ern. Wir sind dann dekadent oder familienzerstörend oder gegen die Werte von irgendwas. Oder jetzt diese Absurdität mit dem Kinderschutz, dass die arme Drag Queen, die am Kindergarten vorbeigeht, also die Bedrohung darstellt. Uns ist das bekannt. Insofern sind wir vielleicht auch ein bisschen alerter in dem Punkt als andere Leute in der Gesellschaft. Und deshalb sagen wir, okay, ihr denkt vielleicht, jetzt geht's nur um ein CSD oder ihr habt die Bilder im Kopf von CSD als wirklich die friedlichsten und fröhlichsten Paraden, die man so machen kann. Aber das ist der Test. Wenn das nicht mehr geht oder wenn das verboten wird, dann seid ihr alle als Nächstes dran auf unterschiedliche Weise. Und da müssen wir natürlich auch überall in Europa aufpassen, wo der Populismus auch nach vorne läuft, weil wir sind dann nur die Spitze des Eisbergs.
Stichwort Europa, da kann man ja sagen, zumindest aus Ihrer Perspektive wahrscheinlich, Ende Mai haben 20 EU-Länder die EU-Kommission aufgefordert, härter gegen Ungarn vorzugehen und gegen die, naja, Verschärfungen oder die anderen Gesetze, die Ungarn da jetzt so erlassen wird. Reicht das aus Ihrer Sicht aus, dieser Druck, der ja offensichtlich auch in Brüssel stattfindet auf Ungarn?
Also der ist toll, der Druck, dass der kommt. Und da muss man ja auch mal sagen, das andere Gesetz, was Orban jetzt ins Rennen geschickt hat, das ist ja eine Kopie des Agentengesetzes von Putin. Also alle NGOs und alle Firmen, die da agieren, ausspionieren zu können und auszuhorchen, das ist ja sehr, sehr, sehr weitgehend, geht mit europäischem Recht eigentlich gar nicht mehr zusammen. Auf der anderen Seite sieht man auch, selbst in Brüssel sind auch schon Populisten, die da sitzen. Das sind eben die 20 Länder, die jetzt gesagt haben, okay, wir müssen da stärker sein. Das sind die anderen sagen vielleicht auch nichts. Und in der Slowakei oder so ist es auch nicht gut. Das heißt, auch Europa ist jetzt nicht mehr, spricht nicht mehr mit einer Stimme. Es ist jetzt noch eine Mehrheit. Aber auch da muss man natürlich genauso hingucken. Das kann ja in Italien oder dann in Frankreich im schlimmsten Fall auch mal ganz schnell ganz anders werden. Deshalb, wie gesagt, dieser Slogan Europe is watching heißt eben nicht passives Hingucken und notieren, sondern es heißt wirklich, wir achten auch darauf. Und dann muss man natürlich, und man hat ja Mittel, Orban noch mehr Geld zu kürzen. Und wie gesagt, selbst dieser Entzug des Stimmrechts, das ist natürlich das Größte, was die EU machen kann. Auf der einen Seite, ich meine, die hatten die Ratspräsidentschaft, ja, die waren ja auch mal gerade am Ruder und der sitzt da und freut sich. Und reizt halt immer die Grenzen aus und fährt dann nochmal kurz nach Amerika. Und selbst Trump hatte ja irgendwie quasi gebrieft, die Republikaner, wie man so einen Umbau von so einem Staat macht. Da muss man natürlich auch irgendwann sagen, da ist die Grenze erreicht. Es ist aber nicht gegen das ungarische Volk, weil da sind ja auch viele auf der Demo, die die Gegenöffentlichkeit darstellen und die den auch weghaben wollen. Es ist halt eine Partei und ein Mann. Und da gibt es aber sicher eine Grenze, wo man sagen kann, das ist mit Brüssel halt nicht mehr zu machen.
Jetzt haben wir viel gesprochen über Brüssel, über die EU-Politik, aber auch über die Menschen in Budapest und in Ungarn. Wir sind ja hier ein Wirtschaftspodcast. Welche Rolle spielen eigentlich Unternehmen?
Tja, das ist ja in diesem Jahr auch so ein bisschen die große Frage. Wie stehen die an unserer Seite? Also diese ganzen Wägen auf den CSDs der letzten Jahre, wo große Firmen uns unterstützt haben und als Allies und Diversity dabei waren, da fallen jetzt ja auch viele um. Also gerade mal die amerikanischen Unternehmen, die werden wir dieses Jahr alle nicht sehen. Ich sage, das ist so sehr schnell gekommen und auf einmal fährt der lustige Regenbogen-Google-Bus, der fährt dann auch nicht mehr über den CSD, egal in welcher Stadt. Also da trennt sich jetzt auch die Spreu vom Weizen. Ich würde sagen, die Unternehmen, die CSDs unterstützen, die brauchen unsere Unterstützung. Also kaufen Sie bitte deren Produkte. Und die anderen, die so ganz schnell ihre Diversity-Programme und sowas einstreichen, mit Frauenförderung, mit allem, die muss man sich merken. Also selbst wenn die in einer Ära nach Trump wieder sagen, hier kommt der Regenbogen an die Firmenzentrale, dann sollten wir uns daran erinnern, dass sie das im Jahr 25 nicht gemacht haben.
Also sie spielen zum Beispiel auch auf sowas an wie SAP oder so, die ja dann auch jetzt eingeknickt sind.
Ziemlich, und zwar in einem Tempo, dass ich finde manchmal, dass Leute einknicken, auch das als, sage ich mal, alter, schwuler Mann habe ich das schon oft erlebt. Aber das Tempo war so atemberaubend, dass eben die letztes Jahr noch eine lustige Broschüre, wo sich alle lieb haben oder in ihren Werbespots auf einmal queere Paare zeigen, dass da doch eine so schnelle Kehrtwende kam. Und wie gesagt, das kostet ja richtig Geld. Auch die CSDs, denen fehlt zum Teil die Kohle. Die wissen gar nicht, wo sie es herkriegen sollen, weil das große Summen von Geld waren, die auch die Demos brauchen. Das Tempo war atemberaubend und wirklich auch erschreckend. Und du siehst halt, was ist jetzt für einen Wirtschaftspodcast, also was ist Firmen-PR und was war wirklich gemeint. Und da hatte man natürlich auch in den letzten Jahren schon einmal das Gefühl, ja Gott, ihr hängt das jetzt auf, weil wir sind eine tolle Zielgruppe und ihr wollt jetzt an den Gay Euro ran und wir sollen alle eure Produkte kaufen und eure Autos und eure Kaffeemaschinen. Dass das jetzt nicht alles von Herzen kam, ist ja okay. Das ist ja auch bei Wirtschafts-PR völlig in Ordnung. Aber die Ruhe, wie dann einfach sagt, ach, das machen wir jetzt nicht. Also dieses Banale an diesem Weglassen, das ist dann doch sehr erschreckend. Und das sollten wir uns gut merken. Und die Firmen sollten wir auch nicht mehr kaufen.
Das sagt Thomas Hermanns hier im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen gleich noch weiter über Kaffeemaschinen und Produkte und den weltweiten Backlash. Die Stimmung gegen Diversity, das ist ja wirklich offensichtlich, wenn man das sich anschaut. Und logischerweise auch ein bisschen noch über mögliche Auswege und Perspektiven. Herr Hermanns, ich sag mal so, jetzt am Wochenende steht Budapest an. Sie haben gesagt, das ist wie so ein bisschen, ohne es jetzt zu sehr hoch zu jazzen, aber schon so eine Art Endkampf in Europa. Was kommt denn dann danach? Also jetzt fahren Sie da erstmal hin und hoffen hoffentlich, denke ich mal, auf einen friedlichen Ausgang und dass die Polizei da jetzt nicht mit großer Härte irgendwie eingreift oder so. Aber was ist Ihre mittelfristige Perspektive?
Na, ich denke, es wird dann ein Zeichen sehen, wie weit jetzt im spezifischen Ungarn-Fall, wie weit geht Orbán. Aber dann, wenn es gut läuft und das einigermaßen friedlich vonstatten geht, dann kann man vielleicht auch sagen, da muss man aber nächstes Jahr hingucken, hält er sich da dran? Das ist halt so die Realpolitik und wie wird Brüssel damit umgehen? Aber dann für uns geht der Kampf halt gleich weiter, weil wir uns dann mit den deutschen Städten beschäftigen, mit den kleinen Orten auch im Osten, mit der hohen AfD-Beteiligung. Ich meine, nur weil die AfD eine lesbische Vorsitzende haben, heißt das auch nicht, dass wir dafür immer Artenschutz genießen können. Auch da wird der Wind anders und deshalb geht man überall hin und guckt überall hin. Und das ist halt so ein bisschen, wie gesagt, der CSD war halt immer die bunteste, fröhlichste, freieste Demo, die man sich vorstellen konnte, aber es war halt immer eine Demo und das war auch in den letzten Jahren. Manchmal habe ich gesagt, okay, Leute denken, auch junge Leute denken noch, das ist nur eine Party und da geht es um nichts. Und jetzt merkt man, nee, da geht es um ganz viel. Und deshalb geht die Arbeit dann gleich weiter. Und wenn jetzt Frau Meloni übermorgen sagt, in Rom am Vatikan, der Vatikan wird geschädigt durch Drag Queens, die an Priestern vorbeilaufen, dann müssen wir da auch hin. Also man wird auf seine alten Tage wieder gefordert, aber wir kennen das. Ich bin noch, meine erste CSD war in Nürnberg, da war ich irgendwie 18, da wurde ich auch noch angespuckt. Also ich kenne das alles noch aus einer Zeit, wo das ganz klar ein politischer Kampf war und das wird es jetzt wieder leider mehr. Und man sieht aber, wie gesagt, wer auf welcher Seite steht und das ist beides. Es ist erschreckend, aber auf der anderen Seite auch in der Solidarität natürlich ganz erfreulich.
Jetzt haben Sie diesen Party-Aspekt angesprochen, das ist ganz interessant. Wir hatten letzte Woche hier im Podcast ein Gespräch über Südkorea, wo der Kollege meinte, dass gerade der Erfolg der Proteste in Südkorea auch damit was zu tun hatte, dass es eben so einen Party-Charakter hatte. Das heißt aber, Sie sagen, Party-Charakter nicht verlieren, aber diesen, ich sag mal, politischen Demonstrationscharakter vielleicht mal wieder ein bisschen mehr stärken.
Na, ich glaube, die größten politischen Demonstrationen, die am besten geklappt haben, auch die ganzen 60er-Jahre-Proteste, waren ja oft von einer positiven Stimmung, würde ich mal sagen, getragen. Also dass, wenn man jetzt durch die Straßen läuft und ein ernstes Gesicht macht, Transparente hochhält und Screaming at Buildings, was die Amerikaner sagen, irgendwie vor sich hin brüllt, irgendwelche Außenbezirke, wo man da durchläuft, das bringt ja nichts. Ich glaube, dass diese positive Kraft bleiben muss, das Farbenfrohe muss bleiben, die Kostüme sollen bleiben und die nackte Haut kann alles kommen und das ist alles, sollte erhalten bleiben, aber die Motti zum Beispiel, auch die politischen Überschriften, worum geht's in diesem Jahr, und das ist ja jetzt in Deutschland zum Beispiel nie wieder still, ist das Motto, das kann schon einiges ausmachen, ob das dann heißt, wir tanzen unterm Regenbogen oder nie wieder still, das macht schon einen Unterschied. Und ich habe auch das Gefühl, die jungen Leute haben das sehr gut verstanden. Wir haben jetzt in Dresden zum Beispiel auch sehr viele junge, bunte politische Menschen da auf dem CSD gesehen, Allies und wer da alles mitgelaufen ist, die kapieren mehr manchmal die politische Dimension als vielleicht wir alten Männer, die dann sagen mal, okay, von 2000 bis 2010 war das auch der bunte Partytruck und davor waren die Fitnessstudios voll, weil man sich schon für den CSD in Shape bringen musste. Das haben die jungen Leute, weil sie wahrscheinlich sowieso in einer bedrohteren Situation sich fühlen, erkannt. Ich glaube, das geht durch die Gesellschaft durch und ja, gerade weil es so positiv ist und das würde ich jeder Demo empfehlen, da eine positive Grundhaltung zu haben, ein positives Selbstbewusstsein, ist das auch so erfolgreich geworden und auch das Erfolgsrezept sollte natürlich weiter behalten werden.
Das heißt, Sie setzen da wirklich auch große Hoffnung auf die jungen Leute?
Ich glaube, in Budapest wird man vielleicht auch sehen. Ich hoffe, dass wir jetzt da nicht alle in Asche rumlaufen. Ja, ich erwarte auch die CSD-Outfits und den Glitzer und die Farbigkeit. Also das würde mich jetzt auch stören. Wir haben natürlich unsere Kampagnen-T-Shirts an. Wir sind fein raus und müssen jetzt nicht irgendwelche Pailletten auf die Muskeln kleben, die nicht vorhandenen. Aber ich hoffe auch, dass die Parade auch in Budapest eine fröhliche und positive Ausstrahlung hat. manchmal trotzdem drumherum. Und ich glaube, das ist unsere Kraft. Das war, muss ich auch sagen, auch in Warschau damals so. Wir waren weiterhin irgendwie auf dem Wagen gut gelaunt. Und die Rechtsextremisten absurderweise sangen immer ein Hasslied auf Go West von den Village People, was wirklich das schwulste Lied der Welt ist. Und dann haben wir gesagt, die haben ja nicht mal ihre Hasslieder nicht mal im Griff. Also so doof sind die. Ich glaube, das darf man sich auf keinen Fall nehmen lassen und das muss auch so beibehalten werden.
Und es macht Ihnen keine Sorge, ohne jetzt nochmal Öl ins Feuer gießen zu wollen, dass ja gerade auch unter jungen Leuten beispielsweise eben auch populistische Tendenzen irgendwie zu beobachten sind, wenn man jetzt so Nachwahlbefragungen sich anschaut und so.
Nee, klar. Also die Jugend, da ist viel los. Also das geht in beide Richtungen. Ich habe das Gefühl, dass die Jugend sehr, also was ich jetzt, wie gesagt, beim ersten CSD des Jahres, das war Dresden, die fangen immer an, was ich gesehen habe, die sind halt sehr politisiert. Und dann wird denen ja oft vorgeworfen, dass zwischen TikTok und Internet nicht viel Zeit bleibt für sowas. Und das ist sicher für sie eine sehr altmodische Veranstaltung, so eine Demonstration. Da sind wir auch durch Außenbezirke gelaufen, da war kein Mensch. Das ist für so jemand mit einer TikTok-Sensibilität sicher auch sehr langweilig, dass da nichts passiert. Aber die waren da. Und diese, also man hat nicht das Gefühl, dass die nicht politisch denken, im Gegenteil. Dass es auf der Gegenseite auch junge Leute sind, ist klar, ist auch erschreckend. Und dass das auch die Jugend spaltet, sieht man auch an den Wahlergebnissen. Für mich war aber erstmal das Bild schön in Dresden, dass jetzt nicht alte Veteranen da auf den Wegen durch die Stadt fahren, sondern dass eigentlich 2/3 der Demo-Teilnehmer, und das waren auch viele junge Leute, waren. Das gibt mir da natürlich in meinem Alter auch ein gutes Gefühl.
Aber Sie als alter Veteran, um es mal aufzugreifen, ich höre daraus, Sie haben schon auch noch Lust. Also Sie werden da jetzt auch nicht aufhören.
Na, ich sag, wenn man gebraucht wird und wenn man was beisteuern kann. Also ich habe das immer so mit Politik so gemacht. Die Felder, wo ich mich auch auskenne, wo ich das Gefühl habe, das kann ich selber auch argumentieren. Und da sind natürlich die queeren Themen, das ist Marken. Also bei mir, das ist immer da gewesen. Meine erste Schwulengruppe, da war ich mit 18 drin. Die haben mich sozialisiert. Also ich habe Queersein und Politik immer zusammen gesehen. Und in den guten Zeiten oder in den guten Ländern, zum Beispiel wenn man nach Uruguay kommt oder nach Mexiko, da gibt es ja überhaupt kein Problem, da ist alles noch im Vormarsch. Das ist ja auch oft überraschend, wenn man es mal aus der außeneuropäischen Perspektive sieht. Dann gehe ich gerne auf den CSD und freue mich, dass alles so schön läuft. Aber in Zeiten, wo es ernster wird, muss man natürlich das, was man auch weiß und immer gemacht hat, auch anwenden und auch vielleicht, ja, wie jetzt mit der Aktion ein bisschen den Arsch hochkriegen und sagen, okay, es ist wieder Zeit.
Das sagt Thomas Hermanns hier beim Podcast Radio Detektor FM und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und wir schauen im Brand 1 Podcast dann auch im Juli aus ganz verschiedenen unterschiedlichen Perspektiven noch auf das Thema Demokratie. Falls ihr die bisherigen Folgen noch nicht gehört haben solltet, dann holt das logischerweise gerne einfach mal nach. Die passenden und weiterführenden Artikel dazu findet ihr in der aktuellen Brand 1 auf brand1.de oder im Zeitschriftenhandel bei euch um die Ecke. Und nachdem wir in den vergangenen Wochen hier viele eurer Veränderungsgeschichten gespielt haben, suchen wir jetzt für den Herbst neue Geschichten. Wenn ihr also bei der nächsten Runde mit eurer ganz persönlichen Veränderungsgeschichte mit dabei sein wollt, dann schickt uns doch einfach eine 1- bis 2-minütige Sprachnachricht an podcast@brand1.de. Nochmal zur Sicherheit podcast@brand1.de. Und für diese Woche war es das hier im Podcast. Wir im Team freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und auch, wenn ihr die Verfolgung aufnehmt. Denn das hilft auch anderen, den Brand 1 Podcast zu finden. Bei Spotify zum Beispiel drückt ihr dafür einfach oben links auf den Folgen-Button. Dann seht ihr auf eurer Startseite jedes Mal, wenn eine neue Folge rausgekommen ist. In diesem Sinne, gern bis nächsten Freitag. Bis dahin.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.